Einer muss die Küche aufräumen. Der Truthahn. Also, das war ein Spektakel. Und das Truthahn-Traumata kann man nur mit einem Menschen zelebrieren, mit dem man eigentlich die hätte die Nacht verbringen. Nee, der Satz klingt komisch. Mit dem ich die Nacht hätte das Spiel machen dürfen. So wird ein Schuh draus. Und ihr hört es schon an der Lache. Der einzigartige Sir Stetzelot, der Mann, mit dem ich heute Nacht hätte Steelers gegen Ravens kommentieren dürfen bei ProSieben. Dürfen, ist ausgesagt, also ausgesetzt, abgesagt, verschoben. Und dementsprechend haben wir uns nicht gesehen. Aber deswegen treffen wir uns jetzt hier in diesem berühmt-berüchtigten Internet. Der Mann der Zahlen, Roman Motzkos, guten Tag.
Schönen guten Tag.
So, wir haben uns ganz intensiv auf Thanksgiving vorbereitet. Also wir beide sind Truthahn-Spezialisten im Essen, aber wir sind vor allem natürlich jetzt auch Thanksgiving-Experten in der Football-Historie. Denn wir haben rausgesucht, was sind die spannendsten Spiele gewesen, was ist alles passiert, Thanksgiving und. Und dementsprechend habe ich mir gesagt, weißt du was, erstmal müssen wir ja Werbung machen. Das ist ja das Erste, also für Roman. Denn... Cool. Ja, für dich. Also das sowieso. Also das weiß ja jeder. Aber wir müssen ja Werbung machen. Denn, Achtung, festhalten. Für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Das Spiel ist ja nicht abgesagt, sondern verschoben worden. Also Ravens gegen Steelers. Stand jetzt, also ich weiß nicht, was in 10 Minuten ist, aber Stand jetzt ist, wir gehen bei RAN einen völlig neuen Weg. Normalerweise machen wir 3 Spiele. Also ein Spiel um 19 Uhr inklusive Magazin, 18 Uhr bei ProSieben Max. Dann gibt es immer parallel ein Spiel bei RAN.de. Und dann gibt es danach ab 22:15 ungefähr immer das zweite Spiel bei ProSieben Max. Das zweite Spiel ist jetzt allerdings, Achtung, festhalten bei ProSieben. Das ist die erste Änderung. Und die zweite Änderung ist, dass wir gesagt haben, wenn es schon so ein geiles Spiel gibt und sich einer schon so intensiv drauf vorbereitet hat, dann soll er es auch machen. Wir machen bei RAN.de, Achtung, festhalten, 2 Spiele. Das eine kommentiert Kollege Krawinkel und das andere Roman Motzkos. Zack.
Jawollo. Und ich habe das Glück, dass ich das Spiel, was ich mich sowieso schon sehr darauf gefreut habe, die Baltimore Ravens zu Gast bei den Pittsburgh Steelers habe. Und Achtung, Knick ins Ohr, um 19.15 Uhr beginnt diese Partie erst, weil sie nämlich landesweit in den USA übertragen wird. Sie wollten natürlich den Steelers und Ravens die gleiche Aufmerksamkeit geben, die sie normalerweise gestern Abend zur Primetime ja gehabt hätten mit ihrem schönen Spielchen. Nun kamen da ein paar Corona-Fälle dazwischen und da haben die NFL-Verantwortlichen gesagt, so, wir lassen nochmal gegentesten, wir schauen nochmal, wer alles da ist, wir geben ihnen nochmal 2-3 Tage Vorbereitungszeit und holen das Spiel am Sonntag nach, weil sonst wird es natürlich auch langsam eng mit dem Spielplan. Aber damit haben wir das Glück, dass wir trotzdem die Partie des Spieltages in der Woche 12 sehen dürfen. Und ich freue mich schon drauf, dass ich sie kommentieren darf.
Ich hätte mich auch wahnsinnig gefreut, dieses Spiel mit dir zu kommentieren, aber über dieses Spiel werden wir natürlich zum Abschluss sprechen, denn erstmal, das ist ja das Ding, Second Stream, und ihr wisst, Werbung ist nicht so mein Ding, also wenn ich Produkte mag, dann spreche ich auch ehrlich gesagt drüber und dann empfehle ich das auch, also ich bin ja so ein Freund von Internet muss schnell sein. Liegt alleine daran, wenn ich Game Pass gucke. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Sonntag frei hätte, würde ich mir natürlich dieses Spiel im Second Stream angucken. Dafür brauchst du natürlich Highspeed Internet. So, jeder verspricht dir, es gibt Highspeed Internet, es gibt Preise, das kannst du dir nicht vorstellen, kostet Schweinegeld und dann kriegst du eigentlich nur irgendwie ein Signal, was aus der Dose kommt. Ich habe jetzt was gefunden, das finde ich großartig. Also ich mag ja schöne Dinge. Ich mag Fernseher, ich mag Designelemente. Und bei Vodafone bin ich jetzt fündig geworden. Und das würde ich euch gerne mal ganz kurz empfehlen. Also Giga TV, TV Entertainment Max. So, also Max, ein ganz wichtiges Wort. Und damit meinen wir jetzt nicht Kollege Zielke, nicht klein, kompakt mit viel Wissen, sondern maximal mit allem drin. Das ist tatsächlich eine einzigartige Kombination vom besten Entertainment mit Giga TV, Highspeed-Kabel, Internet und vor allem, und jetzt kommt, Achtung, alle Mann festhalten, ihr kriegt noch einen hochwertigen, stylischen Samsung QLED 4K The Frame Fernseher dazu. Und dieser Fernseher ist großartig. Müsst ihr euch so vorstellen, wenn ihr im Standby-Modus seid, dann könnt ihr da sozusagen Kunstwerk bestimmen, was da drauf ist. Ob es jetzt ein Bild von eurer Freundin ist, eurer Frau, dem Hund, den Kindern. Das Ding sieht richtig geil aus. Also diesen Fernseher, Roman, finde ich richtig geil.
Ja, der hat was, dass man auch aus einem ausgeschalteten Fernseher noch ein bisschen was rausholen kann. Nämlich schöne Bilder. Hängt auch, wenn man ihn an die Wand hängt, wie ein Bild. Also ist gestaltet wie ein Bilderrahmen. Ich muss ehrlich gestehen, sowas hätte ich mir gekauft, wenn ich einen kleinen Fernseher möchte. Aber 55 Rosa. Zoll, ja, 55 Zoll ist natürlich schon eine sehr geile Größe, gerade auch wenn man sowas in einer Ecke zu stehen hat oder zu hängen hat, wo man normalerweise vielleicht gerne ein Bild hätte, kann man damit dann gut kombinieren. Und mit der Downloadrate hat man natürlich dann auch die Möglichkeit, nicht nur Fernsehen zu schauen, sondern am Sonntag zum Beispiel gleich zwei RAN.de-Spiele live nebenbei auf Second und Third Screen zu schauen. Das ist natürlich jetzt nochmal ein kleiner Hinweis gewesen.
So, und dafür brauchst du natürlich eine schnelle Datenleitung. Und bei dem Ding kriegst du jetzt tatsächlich besten TV-Service, Highspeed-Internet und vor allem ein hochwertiges UHD-TV-Gerät dazu. Der Fernseher, also ich finde 1,38 reicht. Also
ja, das sind 55 das Zoll, der ist schon ziemlich gut.
Das ist schon ziemlich, also das reicht schon, um weit, weit weg noch viele, viele Dinge, auch zum Beispiel Matthew Stafford im Fallen groß zu sehen. Das Ganze ist, wie gesagt, ein Vodafone-Angebot. Habe ich jetzt abgeschlossen. Solltet ihr einfach mal vorbeigehen, kriegt ihr in jedem Vodafone-Store alle möglichen Informationen dazu. Das Ganze findet ihr natürlich aber auch im Internet. Einfach nachgucken unter www.vodafone.de, dann der Backslash, dann GigaTV-Entertainment-Max. Das Ganze geht bis zum 21.01.2021 und ist für alle Neukunden oder für Kunden, in deren letzten drei Monaten weder ein Internet noch ein TV-Produkt von Vodafone vorhanden war. Also für jeden. Also ich bin wunschlos glücklich. Mein Fernseher, zack, der sieht richtig schick aus. Und bei mir ist jetzt nicht groß Van Gogh oder so da drauf, sondern ich habe immer da drauf. Aber das ist auch okay. So. Und jetzt haben wir mal ganz kurz erwähnt, wie man schnell ins Internet kommt und wie man das Internet vor allem nutzt. Internet ist eben auch das Stichwort. Also im Internet gab es ein Interview vor dem Spiel mit J.J. Watt. J.J. Watt musste mit seinen Texans gegen die Detroit Lions ran. Und da wurde er gefragt, und das Ding ist ja das, die Lions spielen tatsächlich seit Anbeginn der Menschheit in diesem Thanksgiving-Spiel. Und dann wurde J.J. Watt gefragt. Ja, sag mal, du bist ja in Wisconsin groß geworden und du bist ja eigentlich Packers-Fan bestimmt gewesen. Da sagt er, ja. Und ja, wie kannst du dich denn, also an was kannst du dich erinnern, wenn du an die Lions und an Thanksgiving erinnerst? Und da hat er gesagt, ich habe die ersten zwei Viertel verschlafen, bin Mitte des dritten Viertels aufgewacht und habe immer gesehen, dass die Lions verlieren. Harte Ansage, aber sie bringt es auf den Punkt, oder?
Ja, der hat sich halt um Wichtigeres gekümmert, nämlich ums Essen. Das sieht man heutzutage noch, dass er gut gegessen hat, mit seinen beiden Brüdern vor allen Dingen auch, mit TJ. Und mit dem Jungen, der diese ja beide bei den Pittsburgh Steelers steht, kleiner Hinweis nochmal, Sonntag 19.15 Uhr,
auf Rande. Du kannst Product Placement.
Ja, kann ich. Also der J.J. Watt ist natürlich auch ein bisschen angepisst, weil nämlich die Aufmerksamkeit an einem nationalen Feiertag immer bei den Detroit Lions und, wir kommen später noch drauf, Dallas Cowboys zu sehen ist, weil da ist der Fokus. Die Lions spielen seit 1934, das erstmals ein Thanksgiving-Game gespielt wurde, hat den Hintergrund, dass der damalige Besitzer, der das Team neu gekauft hat, gegen die Baseballmannschaft ein bisschen anstinken wollte und gesagt hat, wir brauchen was Besonderes, wir spielen jetzt mal an einem Feiertag mittags. Und da waren immerhin 35.000 Zuschauer im Stadion in Detroit, das war damals ein Rekord. Und seitdem spielen die halt immer. Und seit 1966 spielen auch die Dallas Cowboys immer und die spielen auch immer zu Hause. Und da sind natürlich einige Spieler und Teams ganz schön angepisst, weil die nämlich dann immer zum Feiertag nicht zu Hause sind, sich nicht mit ihrer Familie treffen können, nicht den Truthahn futtern können, jedenfalls nicht so wie andere, anstatt dessen nach Detroit oder nach Dallas zu reisen. Dallas mag ja noch gehen, aber Detroit ist jetzt auch nicht die Stadt, wo ich Thanksgiving hin möchte.
Ja, es gibt immer die große Thanksgiving-Parade in Detroit. Du weißt ja, mein guter Freund, den du ja auch kennst, Holger, lebt da ja. Die Parade soll toll sein. Der Rest von Detroit, okay, muss ich jetzt nicht hin. So, aber Parade abgesagt, Stadion leer, Stimmung ja eher so auf dem, naja, sagen wir es mal so, auf dem Fußmattenniveau. Also das war jetzt irgendwie so, das wirkte irgendwie nicht wie die Thanksgiving-Spiele vorher. Klar, Covid-19, keiner da, verstehe ich, alles gut. So, aber das, was die Lions da gestern abgeliefert haben, also der Mann mit den meisten Passing-Yards, das liegt natürlich daran, der spielt auch jedes Jahr, ist Matthew Stafford, also der Passer vom Truthahn-Tag. So, aber das war abstrus, was die Lions da abgeliefert haben. Ich habe die Lions vor allem nicht verstanden. Also ich kann die Lions nicht mehr greifen. Das ist mein großes Problem.
Da wirst du nicht der Einzige sein, weil Matthew Stafford, wir haben es gesagt, dadurch, dass er jedes Jahr da spielt, bricht er natürlich auch regelmäßig Rekorde. Diesmal hat er übrigens den Touchdown-Rekord von Tony Romo eingestellt, nämlich der 18. Touchdown-Pass an einem Thanksgiving-Tag. Liegt natürlich daran, dass Romo damals bei den Dallas Cowboys gespielt hat und Matthew Stafford schon seit Ewigkeiten auch bei den Detroit Lions. Da haben wir schon eben abgefrühstückt. Aber jetzt schauen wir mal auf das Gesamtergebnis, weil wenn du siehst, dass Stafford zwar 42 Mal geworfen hat und 295 Yards erworfen hat, ein Touchdown, ein Interception, ja, ganz nett. Aber sein Gegenüber, Deshaun Watson, hat fast die Hälfte nur geworfen, hat nur zwei Drittel angebracht von diesen Pässen, nämlich 17, und hat dann damit 318 Yards erworfen, vier Touchdowns Und selbst die wirklich sehr durchlässige, also ich würde sagen, das ist so mehr eine löchrige Offense Line der Houston Texans, hat es geschafft, Deshaun Watson einigermaßen sauber zu halten. Nur 2 Quarterback-Sacks, das ist für die, glaube ich, fast Saison-Bestleistung. Und Matthew Stafford wurde 4-mal vom Rasen gekratzt, weil die Houston Texans da bei ihm eingeschlagen sind. Also da sieht man schon, da ist ein Qualitätsunterschied, der ist wirklich verheerend. Und vor allen Dingen, Houston konnte einigermaßen laufen. Sie mussten es gar nicht, aber sie waren relativ effektiv. Aber Detroit war gezwungen dazu, eigentlich zu laufen, weil sie nicht nur werfen sollten. Und das war, ehrlich gesagt, nichts. 29 Läufe, 109 Yards, 3,8 im Schnitt. Ja, und das von dem Team, wo damals mal Barry Sanders war. Das ist bitter.
Das ist total bitter, denn ich habe das Spiel mit Emma geguckt und also über Hund. Und wir lagen also auf der Couch. Sie war irgendwie so weggedöst. Also irgendwie hat sie wahrscheinlich gedacht, okay, da fliegt immer ein Ball, aber irgendwie, das ist jetzt nicht so, ich muss das Bällchen holen, schockt mich. So, dann habe ich irgendwie viel mir so angeguckt, was abseits des Feldes passiert. Hab dann so auf die Teamzonen geachtet, hab gedacht so, Alter, bei den Lions, da, alle haben so die Köpfe hängen, irgendwie, das sieht nicht cool aus. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen, und das hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das gemacht und gehofft, dass die Lions wirklich irgendwann mal von uns übertragen werden. Denn hinterm Goalpost sind lauter Pappaufsteller auf den Sitzen. Und man konnte für $150 für einen guten Zweck tatsächlich sich selber da hinsetzen. Ich hätte das echt gemacht, ich hätte dir nichts davon erzählt. Stell mal vor, wir hätten das Spiel kommentiert und ich hätte gesagt, guck mal, da sitzen wir. So, finde ich erstmal eine geile Aktion, dass sie das machen. Und dadurch sieht es natürlich aus, als würden da ein paar Leute sitzen. Aber sie tun tatsächlich was Gutes, die Detroit Lions. Aber abseits davon, so ein Stück nach rechts raus auf dem Oberrang, war ganz alleine Barry Sanders ausgeschnitten. Und ich habe von dir gelernt, man muss viel auf Zahlen gucken, und dann habe ich das mal recherchiert. Es ist total hart. Also Barry Sanders, wer ihn nicht kennt, ein Ausnahmeathlet als Running Back, einer der vielleicht Besten der Besten der Besten. Der war die komplette Offense der Detroit Lions über ein Jahrzehnt. Dann hat er irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich kann hier nichts reißen, ich höre jetzt auf, wenn es am schönsten ist. So, mitten in der Nacht- und Nebelaktion hat er gesagt, morgens nach einem wahrscheinlich großen Häufchen auf dem Klo hat er gesagt, ich höre auf. So, jetzt sitzt er da oben ganz alleine. Und jetzt kommt der Knaller. Die Detroit Lions sind seitdem, also unter ihm waren sie immer das beste Team, was den Lauf angeht, pro Lauf. Und jetzt sind sie seitdem das Schlechteste. Wieso finden die kein Laufspiel, Roman? Ich verstehe es nicht.
Natürlich war Barry Sanders ein Ausnahmeathlet auf der Position des Running Backs. 10 Jahre, nie unter 1.000 Yards. Sein Schnitt war pro Saison 1.560 Yards ungefähr. Und das ist schon eine besondere Ausnahme. Aber man muss ja dazu immer sagen, das ist ja auch nicht nur der Running Back, weil Bring Your Own Blocker funktioniert nur, wenn du eine 4-3 läufst und 120 Kilo wiegst. Das heißt, dann kannst du dein eigener Fullback sein. Du brauchst natürlich die Offense Line und du brauchst auch das Spielsystem, dass du oft genug den Ball bekommst. Barry Sanders hat wirklich jedes Jahr um die 250 bis über 300 Läufe gehabt. Das schafft heutzutage kaum noch ein Running Back. Und da sind ganz wenige und vor allem gar keiner im Team der Detroit Lions heutzutage, um das wirklich auch mal nachzumachen. Wenn du siehst, Peterson hatte 15 Läufe, Johnson hatte 11 Läufe und dann gab es noch 3 Mann mit jeweils einem Lauf. Das heißt also, das waren 29 Läufe insgesamt. Das hat Barry Sanders alleine gemacht, weil er ein ganz anderer Typ war, ein ganz anderer Athlet. Und du hast aber auch nicht mehr die Offense-Line dazu. Das siehst du auch daran, dass Stafford halt auch im Pass-Play so oft unter Druck ist, Quarterback-Sacks kassiert, immer wieder auch mal eine Interception raushaut. Du musst das ganze Team umbilden. Und wenn du halt auch noch jemanden hast, der sich vorwiegend um die Defense kümmert als Head Coach, dann wirst du wahrscheinlich in der Offense auch ein bisschen alleine gelassen. Und ich glaube, da muss eine ganze Menge in den nächsten Jahren bei den Detroit Lions passieren. Aber das sagen sie schon seit 10 Jahren.
Sie sagen es seit 10 Jahren. Matt Patricia kam von den Patriots. Mit gewaltig viel Vorschusslorbeeren. Wer das Spiel gestern gesehen hat, die amerikanischen Kollegen haben da etwas sehr Witziges gemacht. Die haben Daumenkino gemacht, nämlich aus den Pressebildern von Matt Patricia, seitdem er angetreten ist in der NFL. Dann haben sie ein bisschen was weggelassen und dann hintereinander weg alle Pressebilder der Detroit Lions. Dieser Mann ist gealtert, der sieht aus wie sein eigener Urgroßvater inzwischen und vor allem die lachenden Augen sind weg. Der guckt wirklich wie Jesus an Karfreitag, also das ist nicht schön.
Das hat er ja gelernt von, glaube ich, seinem großen Meister Bill Belichick. Kommt mir so ein bisschen vor wie der Sith Lord inzwischen, der NFL, der dann auch seine Jünger sozusagen dann weiter ausbildet. Und ja, Das ist der falsche Weg der Macht, würde ich jetzt mal sagen, um in Star Wars Jargon zu bleiben. Das Problem ist halt, dass du als Defense-Coordinator wirklich sehr, sehr gut warst. Also das kann man ja Matt Patricia durchaus bescheinigen. Ja. Da aber, wenn du dann aber ein Headcoach wirst, dann hast du ganz andere Aufgaben. Dann musst du nicht nur dich um die Defense kümmern und dafür sorgen, dass deine Assistant-Coaches dann das tun, umsetzen, was du ihnen sagst, sondern du musst als Headcoach auch viel Administratives arbeiten. Du musst dich mit Spielern mehr auseinandersetzen. Du musst dich mit dem General Manager mehr auseinandersetzen. Du musst dich mit den anderen Coaches noch mehr und du musst dich mit der Offense auseinandersetzen. Und das ist für viele nicht unbedingt das Beste. Und da hat man schon einige Leute scheitern sehen, die super Koordinatoren waren, aber nicht den Sprung zum Headcoach. Natürlich musst du als Coach auch ein Alpha-Tier sein, aber als Headcoach musst du entweder super organisiert sein oder du musst ein super Händchen für Leute haben. Und ich habe das Gefühl, dass diese Alterung von Matt Patricia auch damit zu tun hat, dass ihm der Job des Headcoach ein bisschen zu viel ist. Es ist sein erster Job als Headcoach, merkt man, und da muss er vielleicht noch ein bisschen Lehrgeld zahlen.
So, 4-7 ist das, was die beiden Teams jetzt als Rekord haben. Viele reden davon, ja, die Texans können es noch schaffen. Wenn man sich den Gameplan der Texans anguckt, ja, das hat tatsächlich gegen die Lions funktioniert. Aber wenn du dir den Schedule anguckst, dann ist jetzt nicht, dass du jedes Spiel gewinnen wirst. Ich glaube, mit 4-7 ist die Messe eigentlich gelesen.
Ja, vor allen Dingen, du spielst noch zweimal gegen die Colts, du spielst noch gegen Tennessee. Und die laufen ja dann auch da mal die Spiele so langsam aus der Zeit raus, ne? Also du hast nicht mehr so viele Spiele. Du hast jetzt schon 11 Spiele, das heißt, es sind nur noch, lass mich schnell rechnen, 16 minus 11, 5 Spiele, da ist nicht mehr viel. Und du kommst maximal auf eine 9-7. Und ich glaube eher, wenn überhaupt, dann schaffen sie ein 8-8, aber das reicht nicht in der AFC South und das reicht auch nicht in der AFC, auch wenn dieses Jahr mehr Playoff-Teams dabei sind. Und 4-7 eine 8-8 zu machen, das heißt, da müssten sie jetzt 4-1 gehen. Die müssten alle Heimspiele gewinnen, vielleicht ein Auswärtsspiel noch verlieren. Also ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht. Dafür fehlt bei den Houston Texans auch ein bisschen die ordnende Hand. Bill O'Brien hatten wir ja schon besprochen, der ist jetzt weg. Seitdem geht es ein bisschen besser, aber es geht nicht gut genug.
Kommen wir von 9-7, 8-8, 4-1, 12-8. Kommen wir einfach mal zu einer Zahl, die ganz groß im Raum steht. Eine 99 steht vorne drauf, eine 99 steht hinten drauf. J.J. Watt ist nämlich Thema unserer nächsten Sprachnachricht.
Moin Singer, ihr beiden. Mirko aus Gelsenkirchen mal wieder hier. Ganz liebe Grüße und ganz viel Liebe an euch. Ich habe das Buch jetzt durch. Echt ein geiles Ding, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Leckt mich am Arsch, ey. Gerne mehr davon. Vielleicht kommt da noch ein zweiter Teil, wer weiß. Nach dem Spiel der Texans gestern brennt mir die Frage auf der Zunge, J.J. Watt empfiehlt sich ja gerade sehr. Stand jetzt, wo würde J.J. Watt am besten reinpassen und wer könnte sich den Jungen überhaupt leisten? Ja, ein schönes Wochenende und auf geile Footballspiele.
Ja, eins unter anderem um 19.15 Uhr auf RAN.de, so bevor Roman das jetzt sagt. Der Dank gilt natürlich auch dir, Roman, denn ohne dich wäre das Ganze ja so in dieser schriftlichen Form gar nicht zustande gekommen. Oh, danke. Erstens habe ich dich gefragt, sag mal, ich soll ein Buch schreiben, meinst du das echt? Hast du gesagt, ja, mach doch mal. Und dann gibt es ja ein Kapitel, Zahlensalat à la Roman, kann ich euch sehr empfehlen, falls ihr das Buch noch nicht gekauft habt. Roman hat mit mir Zahlen recherchiert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also wie viel Kühe zum Beispiel, wie viel Kuh heute braucht man, um die komplette NFL-Saison mit Bällen zu bestücken. Also was ist in diesem Buch drin? Und natürlich hast du mir auch sehr viel geholfen mit Ideensammlung und so weiter und so fort. Deswegen erstmal danke.
Sehr gerne.
Und das wäre natürlich auch die knapp 17,4 Millionen wert, die ein J.J. Watt nächstes Jahr verdient. Und da sind wir nämlich jetzt beim Kasus Knaxus. Der Mann ist nicht billig.
Nee, der hat noch ein Jahr Vertrag nach dieser Saison 2020. Dieses Jahr kassiert er 15,5 Millionen. Die ist er für die Houston Texans bestimmt auch wert. Die andere Sache ist die, der wird jetzt langsam auch ein bisschen älter, ne? Also der Zahn der Zeit nagt auch an J.J. Watt. Wir haben gesehen, dass er immer noch gut ist. Gestern hat er wieder mal bewiesen, dass er auch sehr gute Hände hat. Hat seinen 6. Touchdown insgesamt erzielt. Seinen 2. davon als Interception-Return-Touchdown. Und ja, aber jetzt kommt genau der Punkt. 31 Mannschaften der NFL könnten sich J.J. Watt bestimmt sehr gut vorstellen bei ihm, dem Team. Nicht nur, weil er auch immer noch seine Leistung bringt, sondern weil er halt einfach auch ein Typ ist, auch für den Locker-Room, auch für den Coach, der die Sachen auch rüberbringt, vom Coaching in die Mannschaft. Also das ist wirklich jemand, der sehr, sehr stark ist, immer wieder auch gute Aussagen trifft. Aber Das Problem ist, 17,5 Millionen Dollar ist dieses Wagnis schwer für die kommende Saison. Wenn er nämlich getradet wird, das heißt, er gibt quasi seinen Vertrag an einen anderen weiter, dann werden diese 17,5 Millionen da stehen bleiben. Und ich glaube auch, obwohl er insgesamt ja schon 100 Millionen verdient hat nach dieser Saison, wird er nicht unbedingt auf diese 17,5 verzichten, es sei denn, ein ganz heißer Super Bowl-Kandidat, der sich herauskristallisieren würde, würde sagen, pass auf, JJ, ein Jahresvertrag, nochmal 8 Millionen und du hast hier noch die Chance auf den Ring, weil den sieht er wahrscheinlich in Houston in den nächsten 10 Jahren nicht und so lange wird er nicht mehr spielen können.
Also, Abfahrt. Auf nach Kansas City. Die haben eine Gelddruckmaschine im Keller. Die kriegen das hin. Also, wenn ein Team irgendwo noch ein paar Millionchen liegen hat, dann die.
Aber warte, ein Punkt dazu noch. Was ich dieses Jahr sehen würde, aber das wird ja nicht mehr klappen, weil Trading Deadline ist vorbei. Pittsburgh wäre für ihn richtig genial.
Oh, Alter, mit seinen beiden
mit Brüdern, Derek und TJ und mit einem Umfeld, was ihm wirklich dafür prädestiniert ist, ihn spielen zu lassen, weil als Outside-Linebacker oder als Defense-End, der er ja ist, kann er ja wirklich auf Quarterback-Jagd gehen ohne Ende, weil die wissen ja gar nicht, woher der Druck kommt. Also du weißt gegen Pittsburgh, du kriegst in die Fresse, du weißt bloß nicht, woher. Und das ist das Problem. Ne? Da hauen nicht nur zwei Hände zu, sondern das ist, oh, ich habe Werbung gehört im Inforadio, das ist der 9. Arm des Oktopus, ja, der da auf dich einschlägt. Also du deckst 8 ab und der 9., der haut dir so ins Gesicht. Und das wäre eine Position, wo er bestimmt auf Geld auch verzichten würde, erstmal um mit seinen beiden Brüdern zusammen zu spielen, Derek als Fullback, TJ als Outside Linebacker, um Spaß zu haben. Dann brauchen die Eltern sich auch nicht immer aufteilen, um sie suchen zu gehen.
Ich wollte es gerade sagen, die Mama
sehr sagt, praktisch,
pass mal auf, ja? JJ, du hast genug verdient. Jetzt unter, und jetzt geh mal mit deinem Bruder spielen.
Mit deinen Brüdern, das ist ja noch viel besser. Ne? Und das ist halt, also das wäre für mich so ein Ding, wo er vielleicht überlegen würde, zu sagen, okay, Geld habe ich genug, vielleicht habe ich noch ein bisschen Spaß. Die andere Frage ist, würde Houston ihn denn dafür überhaupt ziehen lassen? Und hätte Pittsburgh das so viel Geld übrig? Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, weil ich das Salary Cap für 2021...
Für 10 Euro würde ich... 10 Euro
würde ich geben. Du musst aber gucken, dass ja das Salary Cap nächstes Jahr wahrscheinlich ein bisschen niedriger wird aufgrund der Gesamtausgaben und so weiter. Das ist ja normalerweise geht es ja immer um 10-15% nach oben. Aber durch die Corona-Situation und auch durch die Ausgaben der Liga und der Teams kann es durchaus sein, dass nächstes Jahr das Salary Cap sogar ein bisschen runtergeht. Und da müssen einige Teams ganz schön umstrukturieren. Aber wäre für mich eine schöne Idee.
Eine schöne Idee möchte ich auch nochmal lobend erwähnen. Ich weiß, Adrian Peterson seit dieser Gürtelgeschichte immer so ein bisschen, ja, das ist doch der. Großartig, und da ziehe ich jetzt wirklich meinen Hut vor dieser menschlichen Leistung. Der hat gestern 105.000 Mahlzeiten gespendet. 105.000 Mahlzeiten, also 100.000 für Thanksgiving, und dann hat er seine eigene Foundation, Feed the Hungry, wo er pro Touchdown was abliefert. Cool. Also seine Frau und er sagen, wir sind glücklich in Detroit zu Hause zu sein, wir würden gerne was zurückgeben. 105 Hauptmahlzeiten, kann man mal eben so im Vorbeigehen.
Ja, da stand sogar noch auf seinen Schuhen drauf. Ne? Also da hat er mal gleich gezeigt, tu Gutes und red darüber.
So, tu Gutes und red darüber, wäre jetzt auch das nächste Spiel. Ich bin völlig, also ich mag ja diese, du kennst mich, ich mag ja diese Boulevardgeschichten. Ihr müsst das so sehen, also wenn ich mit Roman ein Spiel vorbereite, dann schickt mir Roman immer einen Link, sagt hier, guck mal, da sind die ganzen Media Guides, und dann fangen Roman und ich an zu arbeiten. Und dabei gibt es eine unausgesprochene Arbeitsaufteilung. Der Kollege in Berlin macht die Zahlen. Und Papa macht Titten und den Wetterbericht. Also, ich gucke mir alle Boulevardgeschichten an, die es gibt, und schreibe ihm dann so eine Hausaufgabe zusammen. Und hier und da gucke mir dann natürlich auch die Zahlen an und bastel das irgendwie zusammen. So, und was ich gestern die faszinierendste Geschichte fand, auf den Tag genau, nämlich Thanksgiving vor 2 Jahren, ist, also Alex Smith, schwere Verletzung, ist im Krankenhaus. So, da war aber noch so die Ampel auf gelb. Da haben alle gesagt, ja, okay, das könnten wir noch einigermaßen hinkriegen. Viele Operationen am Knie und so weiter und so fort. Und am Thanksgiving hat sich dann tatsächlich diese Infektion im Bein breit gemacht, wo das Fleisch abgestorben ist. Das heißt, auf den Tag genau, 2 Jahre später, steht der Mann wieder auf dem Feld und führt sein Team gegen die Dallas Cowboys im Thanksgiving-Spiel. Da habe ich schon Gänsehaut gehabt. Aber als ich dann gesehen habe, dass dieser Mann nicht sich damit abfinden würde, irgendwie zu sagen, ja, ich spiele hier jetzt mal mit, sondern der hat richtig losgelegt.
Ja, der hat vor allen Dingen ein Team angeführt. Also das war ein Teamleader. Und wenn man bedenkt, dass er vor 2 Jahren, wir haben ja das Spiel, haben wir beide, glaube ich, sogar zusammen kommentiert, wo er sich so schwer verletzt hat. An der gleichen Stelle, wo sich Joe Theismann damals im Stadion verletzt hat, in demselben Stadion, was inzwischen ja auch ein Quarterback-Fluch ist anscheinend, da war ihm schon bitter beieinander. Also ich habe echt geschluckt, als ich die Verletzung gesehen habe und habe dann auch in den nächsten Wochen und Monaten gesehen, was da alles dahin. Der Mann hat mit seinem Leben gekämpft wegen dieser Infektion. Da war überhaupt nicht dran zu denken, dass er wieder aufs Footballfeld zurückkommt. Und dann kämpft er sich nicht nur durch, dass er wieder gesund wird, dass er wieder laufen kann, dass er wieder mit seiner Familie leben kann. Der hat alles eigentlich bis auf den Super Bowl-Sieg ja schon fast erreicht gehabt, in dem Moment, wo er wieder ganz normal leben kann und laufen kann. Und dann kommt er hier aufs Feld als nominal Backup. Ja, der hat sich ja erst nach der Verletzung seiner Kollegen quasi dann als Starter wieder aufs Feld gestellt. Und jetzt gewinnt er sogar schon wieder. Das ist und vor allen Dingen, wie er gewonnen hat. Er hat wirklich in den entscheidenden Situationen auch selber wieder mal die Füße in die Hand genommen und ist selber gelaufen. Jetzt nicht wahnsinnig viel und weit, aber immer in den entscheidenden Situationen und hat auch kluge Entscheidungen beim Passspiel gehabt. Seine Zahlen, jetzt mal Schwamm drüber, die sind alles nicht so gravierend. Aber er hat seine Mannschaft geführt und er hat vor allen Dingen dafür gesorgt, dass sie immer wieder auch in Scoring-Position kommen. Und ich meine, wie viele Punkte waren das? 41? Die musst du jetzt erstmal machen gegen Washington, die gar nicht so ein, gegen Dallas, die gar nicht so eine so schlechte Defense haben. Natürlich, ja, Dallas ist ein anderes Thema. Die haben Verletzungspech ohne Ende und da ist inzwischen wirklich die letzte Garde auf dem Feld. Aber Hut ab, was Alex Smith da gezeigt hat. Ich bin super beeindruckt, wie sehr er sich da durchgekämpft hat. Ich könnte mir vorstellen, obwohl sie die Redskins ja schon gesagt haben, sie möchten ihn gerne auch für 2021 haben. Ich glaube, nach dieser Saison könnte ich mir gut vorstellen, ich habe jetzt wirklich alles geschafft. Ich riskiere nichts mehr. Ich gehe jetzt in Ruhestand.
Dir ist es jetzt auch passiert. Es ist den amerikanischen
passiert. Habe ich Redskins gesagt?
Passiert bei der
Redskins
gesagt. Es ist aber nicht schlimm. Es ist aber nicht schlimm. Sagen wir einfach das Team, was sich kein Logo.
Ich habe 35 Jahre Redskins kennengelernt. Da passiert sowas.
Das kann auch mir, das passiert mir regelmäßig. Ich kriege dann immer Ärger von Mike oder von wem auch immer, wenn ich im Studio sitze. Nicht im Redskins sagen, so passiert Icke, passiert allen, ist halt so. Ist nicht böse Absicht. Also das Team, was früher mal Redskins hieß, jetzt Washington Football Team heißt, hat meiner Meinung nach nicht nur eine Hollywood-mäßige Geschichte auf der Quarterback-Position erlebt, sondern die haben tatsächlich The Bang Bros da vorne stehen. Ich finde, das, was die D-Line der Washington siehst du, des Washington Football Teams macht, finde ich phänomenal. Also ja, wir können alle über Chase Young reden, aber alles andere, das Gesamtkonstrukt, alle, die da jeweils den Rasen festhalten, phänomenal.
Ja, also die haben auch in der Defense wirklich einiges nachgelegt, muss man sagen, über die letzten Jahre und haben da was aufgebaut. In diese Position in der Defense ist jetzt schon sehr, sehr ordentlich geworden. Du hast es gerade erwähnt, Chase Young, der war, glaube ich, der zweite Overall-Pick in der Saison 2020 jetzt, also der zweite Mann, der aus dem College Draft gezogen wurde nach Joe Burrow, der hat wirklich einiges gezeigt, auch in diesem Jahr. Gestern auch wieder ein Quarterback-Sack, hat ein paar schöne Tackles gehabt und war auch immer wieder mal Unruheherd und hat dafür gesorgt, dass er viel Aufmerksamkeit bekommen kann. Ne? Er hat einen Quarterback-Sack für 9 Yards, 2 Tackle for Loss. Also der war im Rampenlicht, nationwide. Also hat gezeigt, was er kann. Und ich glaube auch, dass die Gesamtsituation in der Defense gar nicht so schlecht ist. Sie haben ja immer noch ein bisschen Firepower auf Seiten von Dallas gehabt. Da war Ezekiel Elliott, da war Amari Cooper, da war auch Andy Dalton. Und die Jungs dann auf 17 Punkte zu halten, das ist, glaube ich, schon ganz ordentlich.
Vor allem, was ich phänomenal finde, also es gab gestern so 2 Momente, wo ich gedacht habe, so echt jetzt, Freunde, nicht gegen die Defense. Also Endaround, du schickst also den Receiver, der kommt sozusagen aus voller Motion, kriegt den Ball. So, das ist das eine. Wenn du jetzt allerdings auch noch ein Endaround nach hinten versuchst zu spielen, dass der Receiver werfen soll. Ich habe noch nie so ein abgeklärtes, souveränes Defensive Contain gesehen wie gestern. Der eine versucht ihn zu tackeln, alles klar, klappt nicht, spring aber so, dass ich ihn zu einer falschen Bewegung, also zu einem Richtungswechsel zwinge und verlasse mich da drauf. Gut, dann kommt mein Outside Linebacker und schießt ihn.
Ja.
Passierte, genauso. Ja,
sauber und andersrum genau diesen Mut zu haben, ein End-Around mit deinem Tight End zu laufen und den auch noch werfen zu lassen. Und 28 Yards, also ich meine, war gar nicht so schlecht auf McLaurin, den er da abgegeben hat, war also wirklich der längste Pass des gestrigen Tages für das Washington Football Team.
So, und dasselbe hatte dann, wie gesagt, die Dallas Cowboys versucht. Das war nicht der Tight End, aber das war ziemlich unproduktiv, weil die Defense tatsächlich sauber und ordentlich gestanden hat. Was ich dann allerdings großartig finde, und das muss man mal ganz deutlich so sagen, ich zähle mal runter. Warte mal ganz kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist das Zeitfenster, in dem das Washington Football Team zwei Touchdowns gemacht hat. Erstmal kurz offensiv und dann einfach mal Montez Sweat sagt sich, weißt du was, was J.J. Watt kann, kann ich auch. Wenn du, du willst mir ins Gesicht den Ball werfen, ja, dann mach doch mal. Lauf den, mit dem Ball einfach in die Endzone, Touchdown. Also 7 Sekunden für zweimal, also das sind mit extra Punkt 14 Punkte. Kann man mal einfach machen, so kommen dann 41 Punkte zustande. Und das ist eben genau das Ding. Wenn du Chase Young, der wird getrippelt, also 3 Leute kümmern sich um den, dann ist natürlich klar, dass irgendjemand anders da frei durchkommt. Und dann macht es natürlich Rambazamba. Andy Dalton, 215 Yards. Und für mich das Bild des Tages, das Bild des Spieltages, war ein Jerry Jones, der in der Loge eingeblendet wird. Er denkt noch, ah, bin ich zu sehen, bin ich nicht zu sehen, ach ist scheißegal. Sackt nach vorne, als hätte ihn gerade wirklich Assassin's Creed-mäßig einer von hinten erdolcht und lässt den Kopf auf den Tisch knallen. Ich habe echt gedacht, scheiße, ist er tot? Ah nee, er kam wieder hoch. Das war für den, glaube ich, der schlimmste Tag seines Lebens. Der ist mit solchen Vorschusslorbeeren mit seinem Team auch in die Presse gegangen und gesagt, so, ja, wir spielen im Super Bowl mit und jetzt stehen sie 3-8. 3-8.
Ja, aber das große Problem, warum da nur 3 vorne steht und nicht 8-3, ist die Verletzungsseuche, die sie dieses Jahr haben. Wenn du überlegst, die haben mit 4 verschiedenen Quarterbacks spielen müssen. Die gestern sind 2 Offense-Liner ausgefallen während des Spiels. Das heißt, es gibt dir jetzt nicht auch gerade die beste Stabilität für deinen Quarterback und das große, große Thema dieses Jahr, die Dallas Cowboys und der Lauf. Ezekiel Elliott in 10 Versuchen, 32 Yards. 32 Yards macht er normalerweise mit einem Lauf. Also wenn er einen guten Tag hat, dann kriegt er auch mal einen 32er raus. 3,2 Yards und der längste Lauf war 8 Yards. Der längste Lauf ist...
Und er lässt den Ball fallen.
Und der ganz... genau, das kommt noch dazu. Und dann hast du auch noch den längsten Lauf des ganzen Tages, Andy Dalton, den wir beide jetzt auch schon ein paar Tage kennen, der jetzt nicht unbedingt dafür berühmt ist, dass er so wirklich so ein super toller Läufer ist mit 11 Yards. Also das ist glaube ich, das ist, wenn dein Quarterback der beste Läufer ist, vom Schnitt her und auch von der Art, wie er läuft, dann ist das schon bitter. Und die super tolle Offense-Line, die Dallas Cowboys hatten vor einigen Jahren, natürlich war es klar, dass sie die nicht für immer zusammenhalten können, weil andere Teams sehen natürlich auch, dass das gute Jungs sind und die geben denen auch mal einen großen Check in die Hand und sagen, du spielst jetzt bei mir. Aber dieses Jahr ist diese Verletzungsseuche, die Cowboys haben, die ist echt bitter, gerade in der Offense. Und ich muss sagen, ich bin langsam echt verzweifelt, wenn ich sehe, was dieses Jahr an Verletzungen quer durch die Liga unterwegs ist. Und vor allen Dingen auch längerfristige Verletzungen. Also ob das so eine gute Idee war, das alles auf Teufel komm raus durchzudrücken, ich weiß nicht, weil die Vorbereitung hat gefehlt. Und das sehen Sie jetzt wirklich in jedem einzelnen Team. Die Vorbereitung der Saison war einfach zu kurz.
So, das Ganze war natürlich dieser ganzen Corona-Situation geschuldet, Covid-Protokolle und so weiter und so fort. Alle haben später angefangen zu trainieren. Und einige fangen jetzt tatsächlich sogar 3 Tage später an zu spielen. Nämlich die Baltimore Ravens gegen die Pittsburgh Steelers. Sollte Thanksgiving stattfinden und bevor Roman jetzt wieder den Verkaufsfernsehen-Experten macht, mache ich das. Ab 19.15 Uhr auf ran.de, da findet ihr natürlich den Stream mit Kollege Motzkus, denn der beschäftigt sich mit dem Thanksgiving etwas zu spät Turkey Bowl. Denn Baltimore 6-4 gegen Pittsburgh 10-0. Also das ist das zweite Mal, dass sich dieses Team an Thanksgiving getroffen hätte. Jetzt treffen sie sich an einem Sonntag, zählt aber trotzdem ja noch als Thanksgiving-Spiel. Und besser kann man eigentlich... hätten wir den Abend nicht beschließen können, beziehungsweise die Nacht, denn es ist eins der geilsten Spiele und das Umfeld prägt das Individuum. Ich würde jetzt ganz gerne mal eine Statistik
raushauen.
Achtung, Trommelwirbel, haltet euch fest. Seit 2018, also Division Rivalries, seit 2018 Spiele mit 3 oder weniger Punkten entschieden. 14 Mal bei den Ravens und den Steelers. Also es verheißt zumindest auf dem Statistikzettel ein enges Ding zu werden. Und ich glaube, du wirst ein ziemlich geiles Spiel.
Also das hoffe ich sehr, sehr stark, weil eigentlich Pittsburgh-Baltimore ist dafür prädestiniert. Ja, das ist ein Rivalitätsduell, AFC North, beide Mannschaften. Baltimore muss dranbleiben, weil die sind selbst mit 6-4 in ihrer Division nur Dritter. Hinter den Cleveland Browns, die 7-3 stehen, das hätte vor der Saison wahrscheinlich auch noch keiner wirklich so gedacht. Der große Punkt ist auch noch, die natürlich Pittsburgh 10-0, die haben alle Spiele auch in der Division gewonnen. Aber in der AFC North kommt es ja nachher erstmal auf den direkten Vergleich an und dann auf die Divisionsbilanz, auch im Vergleich zu anderen AFC-Teams, um in die Playoffs zu kommen. Da steht Baltimore mit 2-1 noch ein Spiel besser als Cleveland. 2-2. Also nur mal ins Blaue gedacht. Baltimore gewinnt morgen, dann stehen die 3-1. Cleveland verliert morgen? Am Sonntag. Dann sind die beide bei 7-4 und dann kann Baltimore aus eigener Kraft an Cleveland vorbeiziehen und Richtung Playoffs marschieren. Pittsburgh, denen wird es relativ egal sein, ob sie gewinnen oder verlieren, weil sie bleiben weiterhin auf jeden Fall am Platz der Sonne in der AFC North. Aber wer Pittsburgh kennt, der weiß auch ganz genau, ey, die haben so einen Spaß, den Gegner zu verprügeln. Im Moment die Defense ist so ein geniales Ding. Pittsburgh ist die einzige Mannschaft der gesamten NFL, die drei Spieler hat mit mindestens 7 Quarterback-Sacks. TJ Watt, Bud Dupree und Stephon Truitt haben jeweils mindestens 7 Quarterback-Sacks. Und dann geht es natürlich noch weiter, die sind in 27 Defense-Kategorien, entweder die alleinige oder die geteilte Nummer 1. Bau.
Besser kannst du nicht Defense spielen. Falls ihr euch für genau sowas interessiert, also der Roman, der hat in der neuen Touchdown 24 sich genauestens mal mit der Defense der Pittsburgh Steelers auseinandergesetzt. Und dabei ist mir nämlich eine Sache aufgefallen. Ich finde, klar war er 2019 Assistant Coach des Jahres. Die Rede ist natürlich von Greg Roman. Greg Roman, der Offensivkoordinator der Baltimore Ravens. Der muss sich tatsächlich gegen diese Defense nicht nur was einfallen lassen, sondern der muss sich gefühlt 26 Paar Asse in den Ärmel stecken, denn dagegen musst du was anderes spielen als das klassische, okay Lamar, du darfst maximal 30 Mal werfen, den Rest laufen wir. Das wird nicht funktionieren, dagegen musst du irgendwas anderes machen. Ich weiß aber nicht was.
Hast du einen Ersatz? Ja, und zwar einen, der ihnen von außen aufgedrängt wird. Lamar Jackson ist im Moment Covid-positiv. Das heißt, er wird aller Voraussicht nach, wenn jetzt nicht dieser Test falsch positiv war, wird er am Sonntag nicht spielen. Dementsprechend hast du einen anderen Quarterback drauf mit RG3, also Robert Griffin, der Dritte. Der wird die Mannschaft anführen. Du wirst wahrscheinlich auch auf deine beiden besten Running Backs verzichten müssen, weil die ebenfalls positiv sind auf Covid. Das heißt, du wirst ein ganz anderes Spiel Play Calling sehen. Du hast starke Tight Ends, du hast talentierte Wide Receiver, du hast eine immer noch relativ gute Offense Line und einen Quarterback, der durchaus gezeigt hat, dass er auch werfen kann. Also Robert Griffin der Dritte ist ein bisschen anderer Spielertyp. Er ist mobil trotzdem, nicht so schnell zu Fuß unterwegs wie Lamar Jackson. Aber Greg Roman, das ist natürlich ein schöner Name, wird da sich einiges einfallen lassen, um Pittsburgh so ein bisschen auf den falschen Fuß zu kriegen. Weil er weiß ganz genau, er wird einen Quarterback aufs Feld stellen müssen, der lange Zeit nicht wirklich gespielt hat. Nur mal ein paar Snaps. Er kriegt mit der besten Defense der Liga es zu tun, wenn es darum geht, Druck aufzubauen. Der Druck wird kommen und du wirst versuchen müssen, schnelle, kurze Pässe zu werfen. Du wirst versuchen müssen, irgendwie dein Laufspiel über Gus Edwards noch ins Laufen zu bringen und hoffen, dass deine Defense selber noch ein bisschen was gegen Ben Roethlisberger und die Offense die wirklich Firepower-Offense der Pittsburgh Steelers bringt. Also das wird ein schönes Schachspiel, was wir da sehen werden.
Wir werden vor allem Marcus Peters sehen, der wahrscheinlich sich um Claypool und Konsorten da hinten kümmern muss. Denn wenn du tatsächlich irgendwie es schaffen willst, gegen die Steelers zu gewinnen, dann musst du sie drei und raus halten, um deiner vielleicht noch nicht so ganz eingespielten Offense irgendwie in die Karten zu spielen. Das Ganze gibt es, wie gesagt, ab 19.15 Uhr. Also das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Wenn ihr tatsächlich ein schnelles Internet habt, und wir sprachen schon drüber, über das großartige Angebot von Vodafone, wo ihr nicht nur einen Fernseher dazu kriegt, sondern auch eine richtig großartig schnelle Datenleitung. Wenn ihr eine schnelle Datenleitung habt, dann könnt ihr natürlich das Ganze parallel gucken. Also ab 19.15 Uhr Roman bei RAN.de, ab 19 Uhr Kollege Markus Krawinkel bei RAN.de, ab 18 Uhr Kollege Spengemann mit Kollege Schenk und Kollege Domisch auf ProSiebenMax. Das ist euer Football-Fahrplan fürs Wochenende. Und ich sag dir eins, ich werde immer wieder Icke fragen, wie steht's, weil für mich ist das so ein Spiel. Wenn ich nicht arbeiten würde, würde ich mir dieses Spiel bei dir komplett angucken. Ich finde, egal ob jetzt Lamar Jackson spielt oder nicht, wir beide wissen, in diesem Spiel ist so viel Hass drin. Das sind die können sich leiden wie Hund und Katze. Also du hast mir ja den Link geschickt, damit wir sozusagen, wenn das eingeblendet wird, 2013 war es. Ich find's immer noch geil, von einem Coach einfach mal ein Bein zu stellen.
In ja, da war eine super Situation 2013. Ein Team auch. Mike Tomlin als Head Coach der Pittsburgh Steelers schaut sich auf dem Big Screen damals noch den größten Videowürfel oder die größte Videowand in Baltimore, in den ganzen USA natürlich, den Kick Return von Jacoby Jones an und sieht, dass er durchbricht, dass er wahrscheinlich bis in die Endzone kommt, stellt sich komischerweise
und an seiner Seite.
Ja, ja, genau. An der Seitenlinie entlangläuft und steht komischerweise genau in der Zone, wo er eigentlich gar nicht stehen darf, nämlich auf der weißen, dicken, breiten Begrenzung des Footballfeldes. Und beim Weghüpfen, der hüpft da wie so ein Kaninchen zur Seite, schiebt er das rechte Bein noch ein bisschen raus. Ich weiß, ob er das so geplant hat, aber es war wirklich nicht schlecht. Nein. Ja, Kobe Jones sieht das, weicht ihm aus, verliert ein ganz klein bisschen an Geschwindigkeit und wird von Allen dann noch eingeholt. Und die Kuriosität daran ist, 2 Jahre später kommt Kobe Jones bei den Pittsburgh Steelers in den Meetingraum, weil er nämlich inzwischen für die gespielt hat. Und Mike Tomlin begrüßt ihn mit einem breiten Grinsen und meint, hey, wir haben heute unseren Hochzeitstag. Also das war dann nämlich genau der Tag 2 Jahre zuvor, wo diese Situation passiert ist. Tomlin wurde im Spiel nicht bestraft, hat danach aber $100.000 Strafe zahlen müssen. Die Pittsburgh Steelers haben es auch wirklich geschafft, Baltimore in diesem Spiel, in dieser Situation aus der Endzone rauszuhalten. Die haben nur ein Field Goal geschossen, aber am Ende des Tages haben die Ravens das Spiel doch gewonnen. Also nicht immer hilft es.
Aber es war großartig, weil ganz ehrlich, abgewichst. Also er sieht, scheiße, der kommt durch, der läuft an der Seitenlinie. Also, scheiße, was mache ich? Und stellt sich wirklich mit dem Rücken. Problem ist, man hat hinten keine Augen. Und dass er tatsächlich in dem Moment aus dem Weg springt, wo der Spieler kommt, verheißt ja nur, er wusste.
Na, er hat es oben auf dem Videotafel gesehen. Das ist ja der Knaller.
Ja, aber dann hat er auch gesehen, dass er im Weg steht.
Und ist stehen geblieben. Aber ich meine.
So, hat er, wo genau, ich stehe, da stehe ich.
John Harbaugh, damals auch schon Head Coach bei den Baltimore Ravens, und Mike Tomlin, die beiden, die verbindet so ein bisschen Hassliebe. Also die respektieren sich beide, aber sie mögen sich auch nicht unbedingt 100%. 2007 hat Mike Tomlin bei den Pittsburgh Steelers angefangen, bei den Baltimore Ravens 2008 John Harbaugh. Seitdem spielen sie gegeneinander. Die werden sich bestimmt auch irgendwann nochmal auf ein Bierchen zusammensetzen und dann ihre ganzen Anekdoten miteinander vergleichen. Die hauen sich nicht, glaube ich. Die respektieren sich. Aber das wird auch ein kleines Duell dann wieder, Tomlin gegen Harbaugh. Weil die sehen sich jedes Jahr zweimal und die müssen ihre Mannschaften für so ein Spiel gar nicht mehr motivieren.
So, wer nicht an der Seitenlinie steht, sondern in der Booth, ist es der Roman. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass du Zeit hattest und dass wir jetzt sozusagen die Küche nochmal aufgeräumt haben, nochmal feucht durchgewischt haben, nochmal abwaschen, und jetzt ist Thanksgiving durch. Du machst sozusagen noch
den Nachtisch.
Das kleine Schokoküchlein als Nachgang am Sonntag. Aber damit ist jetzt das Dinner abgeschlossen und ich bedanke mich recht herzlich, dass du an deinem heiligen freien Tag Zeit gefunden hast und deine Einkäufe beendet hast rechtzeitig.
Ja, darf ich noch ganz kurz darauf hinweisen, dass du ja auch ein schönes Spiel hast, nämlich die Arizona Cardinals gegen die New England Patriots, ne?
Ja, genau. Also gegen zweimal Heisman Trophy Winner gegeneinander. Auf der einen Seite Cam Newton für die Patriots, auf der anderen Seite Kollege Kyler Murray mit den Cardinals. Habe ich richtig Bock drauf. Das Ganze ab 18 Uhr. Und wenn ihr den Humor von Die Pille für den Mann mögt, solltet ihr euch ab 18 Uhr wirklich mal 5 Minuten ganz entspannt hinsetzen und das Opening zum Magazin gucken. Denn es wird
wirr. Sagen wir es mal so. Ich hab dich im Auge, mein Lieber.
Ja, so. Ich danke dir. Tschüss. We'll be right back.